Ich hatte schon mal in der Fürbitte angesprochen, die Wohnungssituation, die sich ergibt oder ergeben hat von der Familie Mulch oder auch von Traude und Erwin, die Wohnungen gesucht haben und glücklicherweise auch Wohnungen gefunden. Jetzt kommt die nächste Herausforderung, umzuziehen. Ich glaube, das ist noch schwieriger, wie eine Wohnung zu suchen. Aber ja, das Thema Wohnungssuche ist ja, soll ich sagen, ein durchaus präsentes auch in unserem Land. Man liest immer mal wieder Wohnungsnot, viel zu wenige Wohnungen werden neu gebaut. Und da kam mir der Gedanke, was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Wohnen und Wohnung machen und Wohnung suchen? Und ja, da gibt es doch einiges, was man da herausfinden kann. Und ich habe mal zwei so Schlagworte über die Predigt gestellt. Das eine, Wohnung gesucht, Gott gefunden. Und das andere ist, Gott baut seine Wohnung bei den Menschen, wie uns das direkt betrifft. Ja, im Verhältnis zu anderen Situationen und Begebenheiten in der Bibel wird dem Thema Wohnen und Wohnung machen im Alten Testament ein deutlich größerer Raum gegeben. Ich habe hier ein Zitat gefunden aus einem Buch von einem A.J. Pollock, das heißt die symbolische Lehre der Stiftshütte, und das ist vielleicht der erste Punkt, den ich da beleuchten will. Da schreibt er, weniger als zwei Kapitel, 1. Mose 1 und 2, genügen uns, um über das mächtige Werk der Schöpfung zu berichten. In der Tat langt eigentlich schon ein kurzer Vers mit 8 Wörtern, und der steht in Hebräer 11, Vers 3, die Welten sind durch Gottes Wort bereitet worden. Also so etwas Komplexes wie die Schöpfung wird in der Bibel relativ kurz beleuchtet, aber nicht weniger, schreibt er hier weiter, nicht weniger als 13 Kapitel werden allein im zweiten Buch Mose mit Anweisungen für die Stiftshütte und ihren Dienst ausgefüllt. Also ein ganz krasses Missverhältnis. Und wen das interessiert, der soll gerne mal oder kann gerne mal das zweite, im zweiten Mose ab Kapitel 20 loslegen und das alles mal lesen bis Kapitel 30, was Gott da alles mitteilt und wie er das sich alles denkt. Und das Ganze beginnt im Grunde mit dem Auszug aus Ägypten, nachdem Gott bis dahin auf unterschiedliche Weise mit einzelnen Personen im Alten Testament wird es beschrieben, mit einzelnen Personen kommunizierte, fängt mit der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten ein neues Kapitel der Beziehung zu seinem Volk an. Jetzt ist er dem Volk beständig nahe. Zunächst in Anwesenheit, sichtbar als Wolken am Tag oder Feuersäule in der Nacht. Es hat sich dann so abgespielt, wenn die Wolkensäule stillstand, hat die ganze Gruppe stillgestanden. Wenn die Säule sich begegnet hat, sind sie weitermarschiert. Ganz klar und einfach, da war kein Google Maps notwendig. Das ist auch interessant. Also diese Wolkensäulen und Feuersäule waren Zeichen zum Verharren oder zum Weiterziehen. Im zweiten Mose 24 beschreibt, oder das zweite Kapitel, der zweite Mose, Kapitel 24, beschreibt, wie es zum Bund Gottes mit seinem Volk kommt. Nachdem er den Bund geschlossen hatte, bekam Mose von Gott die Tafeln mit den 10 Geboten. Das auszuführen wäre jetzt alles würde viel zu lang dauern. Mir geht es ja um was anderes. Ab Kapitel 25 wird der Weg beschrieben, wie es zur Errichtung der Stiftshütte kam. Mose hat von Gott einen exakten Bauplan für den Bau dieser Stiftshütte erhalten. Also Wer jemals einen Schrank von IKEA aufgebaut hat, der ahnt, wie wichtig es ist, klare Anweisungen zu bekommen. Und im Fall der Stiftshütte war das bis ins Detail ausgeführt. Alles war beschrieben, ganz genau. Und es zeigt auch, was für eine Vorstellungskraft Gott selber da eingebracht hat, als Schöpfer, sage ich mal. Ein Wahnsinn. Also die Schöpfung ist schon krass, aber das, was da beschrieben wird im Detail, ist wirklich sehr beachtenswert. Und was auch geschieht in diesem Zusammenhang, alle haben zu diesem Bau beigetragen. Da blieb keiner außen vor, jeder war da beteiligt und hat mit seinen Gaben zu diesem Bau beigetragen. Noch einmal ein Zitat von diesem Herrn Pollock. Wenn wir überlegen, wer das Material lieferte, vertieft sich unser Erstaunen. Die Israeliten waren gerade der bitteren Knechtschaft entkommen, ihr Los war hart gewesen. Ziegel ohne Stroh hatten die Tiefen des Elends ihrer schrecklichen Plackerei gemessen. Doch das waren die Leute, die so willig aus ihrem Hab und Gut opferten, dass Mose ihre Flut von Großzügigkeit stoppen musste. Wir lesen von den Opfernden oder von denen, die geopfert haben, dass ein jeder, den sein Herz trieb und ein jeder, der willigen Geistes war, freudig zum Werk des Herrn beitrug. Männer und Frauen brachten Nasenringe, Ohrringe, Fingerringe, Spangen, goldene Kleinode. Die Weisen, Frauen, Weisen in Anführungszeichen, Frauen spannen Leinen und Ziegenhaar. Die Fürsten brachten kostbare Steine, Gewürze und Öl. Pollock zitiert dazu dann 2. Korinther 9, Vers 6 und 7. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Die Stiftshütte in ihrer Gesamtheit ist voller Symbolik, die an dieser Stelle nicht ausgeführt werden kann. Gott lässt sich einen Raum schaffen, in dem er bei den Menschen wohnen will. Darum geht es mir eigentlich. Gott kommt und will bei den Menschen wohnen. Seine Wohnung bei den Menschen ist bis ins Detail durchdacht, wertvoll ausgestattet. Und vieles wird da beschrieben, was getan werden soll. Nur ein paar Zitate. 2. Mose 27, Vers 20. Das Öl für den Leuchter im Heiligtum. Nun befiehl den Israeliten, dass sie dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter bringen, um das Licht am Brennen zu halten. Oder Rezepturen für das Salböl mit Anweisung, wie es zu verwenden ist. 2. Mose 30, 22 bis 25. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Nimm dir die beste Spezerei, die edelste Myrrhe, 500 Schägel und Zimt, die Hälfte davon, 250 und Kalmus, auch 250 Schägel und Kassia, 500 nach dem Gewicht des Heiligtums und eine Kanne Olivenöl und mache daraus ein heiliges Salböl nach der Kunst des Salbenbereiters. Die Kleidung wird beschrieben, die Kleidung der Priester bis ins Detail, ein auch ausführliches Kapitel, wie das zu weben ist, welche Stoffe zu nehmen sind, was da angenäht wird und so weiter und so fort. Die Kleidung der Priester wird in Kapitel 28 beschrieben. Und das Ganze wird gebaut von Menschen, denen er die Fähigkeiten gab, das Talent, sagen wir, die dafür benötigte Gaben gab. Er beruft Kunsthandwerker, natürlich in der Masse der Menschen, die damals unterwegs waren, hat natürlich auch unterschiedlichsten Talente gegeben. Im 2. Mose 31, 1 bis 7, Berufung der Kunsthandwerker für die Stiftshütte. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn Uris, den Sohn Nurhurs vom Stamm Juda, und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit allerlei Fähigkeiten, kunstreich zu arbeiten mit Gold, Silber, Bronze, kunstreich Steine zu schneiden und einzusetzen und kunstreich zu schnitzen in Holz, um jede Arbeit zu vollbringen. Und siehe, ich habe ihm beigegeben, Oholiab, den Sohn Ahisamachs vom Stamm Dan, und habe alle Kundigen die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles machen können, was ich dir geboten habe. Also, zu seinen Anforderungen, die er stellt, und dem, was er haben will, gibt er auch noch das nötige Talent, um das auszuführen. Und im Grunde heute ja nicht anders. Jeder von uns ist mit Gaben bedacht, die er einsetzen kann für den Dienst in der Gemeinde, für den Dienst an Gott. Und auch der Auf- und Abbau sowie der Transport der Stiftshütte war genau geregelt und zugeordnet und wird im 4. Mose Kapitel 4 beschrieben. Wir müssen uns das ja vorstellen. Bis dahin waren die zwei Säulen und die haben sich bewegt, dann ging es los, haben gestanden, Stopp. So. Jetzt musste sozusagen die Stiftshütte immer eingepackt werden. Also das klingt jetzt ein bisschen flapsig, aber das war der Startpunkt von Camping, in der gewissen Art und Weise. Nein, das musste verpackt werden. Und auch da gab es ja ganz strikte Regeln, weil das Allerheiligste mit den 10 Geboten drin musste ganz besonders und durfte auch nur von ganz bestimmten Menschen berührt und transportiert werden. Also alles war detailliert geregelt, was die Abläufe betraf. Und auch finanziell, auch das Finanzielle wurde angesprochen und geregelt. Dazu steht einiges in Kapitel 25, Gaben für die Stiftshütte. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten, dass sie für mich eine Abgabe erheben. Nehmt sie von jedem, der sie freiwillig gibt. Das ist aber die Abgabe, die ihr von ihnen erheben sollt. Gold, Silber, Bronze, blauer und roter Purpur, Karmesin, feines Leinen, Ziegenhaar, rot gefärbte Widderfelle, feines Leder, Akazienholz, Öl für die Lampen, Spezerei zum Salböl und zum wohlriechenden Räucherwerk, Onyxsteine und eingefasste Steine zum Priesterschurz und zur Brusttasche. Kann man auch sich nur schwer vorstellen. Die fliehen also aus dem Land und haben trotzdem solche Sachen bei. Ja, wenn man heute gesagt kriegt, pack dir einen Notkoffer, ja, da ist mit Sicherheit kein Gold drin oder irgendwelche Salben, naja, vielleicht doch so ein Notarztpäckchen. Aber manches mit Sicherheit nicht, was hier mitgeführt wurde. Aber daran, ja, hat Gott auch im Vorfeld offensichtlich gedacht. Und das war die Finanzierung und dann muss das Ganze ja auch unterhalten werden. Auch dazu gibt es Anweisungen, 2. Mose 30, ab Vers 11, die Steuer für das Heiligtum. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Wenn du die Israeliten zählst, so soll ein jeder dem Herrn ein Sühnegeld, Lösegeld geben, um sein Leben auszulösen, damit ihnen nicht eine Plage widerfahre, wenn sie gezählt werden. Es soll aber jeder, der gezählt ist, einen halben Schekel geben nach dem Münzgewicht des Heiligtums. Ein Schekel wiegt 20 Gramm. Dieser halbe Schekel soll als Abgabe für den Herrn erhoben werden. Wer gezählt ist von 20 Jahren an und darüber, der soll diese Abgabe dem Herrn geben. Der Reiche soll nicht mehr geben und der Arme nicht weniger als den halben Schekel. Als Abgabe für den Herrn zur Sühnung für euer Leben. Und du sollst solches Sühne- oder Lösegeld nehmen von den Israeliten und es zum Dienst an der Stiftshütte geben, dass es sei für die Israeliten zum gnädigen Gedenken vor dem Herrn zur Sühnung für euer Leben. Das hängt mit dem Auszug aus Ägypten zusammen. Damals hat Gott die Israeliten losgelöst oder ausgelöst sozusagen beim Pharao, und ab dem Moment waren sie sozusagen verpflichtet, ein Lösegeld zu zahlen bei zum Beispiel Volkszählungen. Und das war ein üblicher Vorgang. Also beim Auszug aus Ägypten hat Gott einen Anspruch erlangt auf alles Erstgeborene. Das hat sich nicht nur auf Menschen bezogen, sondern auch auf alles, was an Tieren neugeboren war und so weiter. Genau. Im Grunde genommen zur Erlösung oder Ablösung. Genau. Wie schon von mir erwähnt, gibt es zu diesem Thema Stiftshütte Unmengen zu sagen und ja, im Grunde auch eine Predigtreihe. Der Klaus hat heute Morgen in der ersten Stunde schon mal angedeutet, für was jeweiligen Gegenstände standen und an was sie erinnern und symbolisch. Aber das ist ja im Grunde gar nicht mein Anliegen. Hier geht es ja um die Frage der Wohnung und dass Gott sich entschieden hat, bei seinem Volk zu wohnen. Wichtig für ihn war, sich eine Wohnung bei seinen Leuten, bei den Menschen zu machen. Er schafft damit einen Platz der Begegnung, gibt detaillierte Anweisungen und Regeln für den Weg, um Vergebung zu erlangen. Er zeigt auf durch diese Anweisungen und Regeln, wie das stattfinden kann und soll. Und das war ja das Ziel von dieser Stiftshütte, dass dort praktisch geopfert wurde zur Sühnung, zur Schuldenvergebung und ja, letztendlich zur Begegnung, wobei in das Allerheiligste durfte der Hohepriester auch nur einmal im Jahr. Also das war schon ein Nahsein, aber trotzdem eine Distanz. Die Frage, wer ihm nahe kommen darf, die war geregelt und dabei war zu beachten, dass das am Rang dieser Person gelegen hat und auch an der Frage der Kleiderordnung. Deswegen waren auch diese Beschreibungen der Priestergewänder so detailliert. Vieles, was da beschrieben wird, erscheint uns fremd. Ja, die ganzen Opfer und wie mit diesen Opfer umzugehen war, ja, wo Blut hingespritzt wurde und was weiß ich, das ist für uns heute nur schwer nachzuvollziehen. Aber da komme ich später nochmal zu. Aber wir können schon Parallelen ziehen zu uns heute. Es kommt nicht nur auf ein finanzielles Opfer an, wo jeder gibt, was er vermag, sondern jeder ist auch ausgestattet mit Fähigkeiten, die er zur Ehre Gottes einbringen kann und auch soll. Zum Beispiel sind es kreative und handwerkliche Fähigkeiten. Gott beruft Menschen in seinen Dienst und schenkt uns dazu auch die Fähigkeit, diesen Dienst zu tun. Hier in der Gemeinde gibt es auch verschiedene Dienste und Arbeitsbereiche, in die ihr euch einbringen könnt. Und Gott hat uns dazu berufen und uns Gaben geschenkt. Und wir dürfen uns in diesem Dienst gegenseitig ermutigen, ja, und Gott dienen, um ihm die Ehre zu geben und durch dieses Dienen auch ein Zeugnis für ihn zu sein. Kleines Beispiel: Aktuell ist der Vorraum und die Gestaltung des Vorraums. Hier sind kreative und begabte Menschen am Werk, die das schön gestalten und die was dazu führt, dass Gäste hier sich wohlfühle und dass eine gewisse Attraktivität ausstrahlt. Und dafür möchte ich schon mal Danke sagen für die geleistete und finanzielle Unterstützung. Also hier werden Gaben eingesetzt. Aber es gibt genauso gut auch Gaben oder Dienste, erstmal Dienste, die weniger attraktiv sind, ja, wo Listen geführt wurden, werden, wo Menschen eingeteilt sind, vielleicht dieses Haus sauber zu halten. Ja, und, aber auch das ist letztlich ein Dienst für unseren Herrn und ja, gibt ihm die Ehre. So, das war jetzt der Komplex, Gott sucht einen Platz, eine Wohnung bei den Menschen. Heute stellt sich diese Situation anders dar, wo Gott, wie im Alten Testament beschrieben, seine Wohnung zunächst in der Stiftshütte und später dann im Tempel hatte, wählt er jetzt einen neuen Ansatz. Dazu noch eine Anmerkung, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, nur gemerkt. Irgendwann hatte der Vater im Himmel sich so geärgert über sein Volk, dass er aus dem Tempel sozusagen ausgezogen ist und es hinter sich gelassen hat. Also das war, denke ich mal, eine sehr dunkle Stunde in der Beziehung mit seinem Volk. Ja. Nur so als Einschub. Heute wird Gott Mensch in Jesus Christus, seinem Sohn. Und dieser Jesus wird durch seinen Opfertod und seine Auferstehung zur Erlösung für alle, die sein Gnadengeschenk annehmen. In Hebräer 7, 22, ab Vers 22 steht, so ist Jesus Bürger eines viel besseren Bundes geworden. Auch sind es viele, die Priester wurden, weil der Tod sie nicht bleiben ließ. Dieser aber, Jesus, hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und bittet für sie. Denn einen solchen hohen Priester mussten wir auch haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern geschieden und höher ist als die Himmel. Er hat es nicht nötig, wie jene hohen Priester, täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes. Denn das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Jesus also wird hier beschrieben als das perfekte, einzigartige Opfer und macht mit seinem Opfer den Weg zum Vater im Himmel frei. In Hebräer 8, 1 und 2 steht, dass ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und am wahrhaftigen Zelt, das der Herr aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Wo es im Alten Testament um die Frage ging, der Vergebung über eine ganze Reihe von Opferritualen, Priester stellvertretend für das Volk, die Opferrituale ausführten, heißt die Antwort für uns jetzt Jesus Christus. Er ist der Erlöser, der uns loskauft von unserer Schuld. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Brandopfer, Sühneopfer, tägliche Opfer und Opfer im Jahresverlauf, all das ist nicht mehr nötig, um vor Gott gerecht zu werden. Nochmal Hebräer, ab Vers 10, ab Vers 12. Dieser aber hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, was ewiglich gilt, und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Hinweis auf Himmelfahrt. Und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel unter seine Füße gelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Vers 12, wie gesagt, verweist auf die Himmelfahrt von Jesus und ist auch ganz entscheidend, dass die stattgefunden hat, als vorläufiger Abschied. Sein Himmelfahrt ist wichtig im Hinblick auf unsere Wohnungsfrage. Im 14. Kapitel des Johannesevangeliums spricht Jesus von seinem Abschied und weist dabei auf wichtige Dinge hin. Er wird zum Vater im Himmel gehen, um uns dort eine Wohnung zu bereiten. Also Aussicht auf eine Wohnung, ganz wichtig. Da heißt es, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Was ist der Schluss daraus? Keine Wohnungsnot mehr. Wohnen bei Gott in der Herrlichkeit. Alles neu. Beste Lage, optimale Bedingungen. Wenn schon die Stiftshütte perfekt war oder perfekt geplant war, dann dürfen wir Großes erwarten. Wohngemeinschaft mit Gott und allen Heiligen. Die Offenbarungsforscher im Bibel im Gespräch, die haben eine Ahnung davon, weil haben wir das ja zumindest gelesen, nicht immer alles verstanden, auch zugegeben. Aber da wird beschrieben, wie diese Herrlichkeit aussehen soll. Aber da kommt noch ein zweiter Aspekt. Für die Zeit bis dahin verspricht er seinen Jüngern, damit auch uns einen Stellvertreter zu schicken. Und jetzt kommen wir zu der dritten Wohnungsfrage. Und hier steht auch in diesem Johannes-Evangeliums Kapitel ab Vers 16, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das heißt, der Heilige Geist, auch Anwalt genannt, Fürsprecher, Tröster, Jesus verspricht, mit dem Heiligen Geist in uns Wohnung zu machen, bei uns einzuziehen. Das heißt, wir haben einen Mitbewohner, bewusst oder unbewusst, der in uns Raum nimmt. Wo Gott im Alten Testament bei den Menschen wohnte, werden wir in der Ewigkeit mit Gott wohnen, verspricht Jesus denen, die ihn annehmen, seinen Heiligen Geist zu senden und damit in uns wohnen. Also wir haben ein Bei, ein Mit und ein In uns. Diese Wohngemeinschaft verändert uns und unser Leben in dem Maße, in dem wir ja, dem Heiligen Geist Raum in unserem Leben geben. Jetzt habe ich leider was vergessen. Und zwar wollte ich euch ein schwaches Bild dafür zeigen, was das heißt, dem Herrn Jesus Raum zu geben. Wir haben daheim so eine Babuschka, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die Rahel hat die kürzlich mal entdeckt bei uns und war gar nicht mehr zu halten, wie man die auseinander nimmt, noch eine, noch eine, noch eine. Und bis so eine kleine Puppe übrig bleibt. Und das, dachte ich, ist ein schönes Bild, ja, wo diese große Körper ausgefüllt wird bis ins kleinste Detail. Und so stelle ich mir das im Idealfall natürlich vor, dass der Heilige Geist in uns Raum gewinnt, ja, und uns aus uns erneuert und in uns wirken kann. Aber ich denke, ihr könnt euch das Bild auch so vor Augen führen. Ja, diese Wohngemeinschaft verändert uns. Und dazu schreibt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 2, ab Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und im ersten Korintherbrief schreibt er an die Korinther, um sie in dem Fall zu ermahnen, dass sie sich bewusst sein sollen, mit wem sie es zu tun haben, mit welcher Stellung Gottes Kinder haben, um sich dementsprechend auch zu verhalten. Und diese Mahnung dürfen wir auch für uns gelten lassen. 1. Korinther 3, 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Auch ein herausfordernder Satz. Und da kann man schon mal erschrecken, ja, über diese Anforderung an uns. Also dieser Mitbewohner will uns persönlich und als Gemeinde verändern. Es ist ja auch dieses Bild, Gott baut sein Haus Stein auf Stein. Also nicht nur wir sind ein Tempel Gottes, sondern als Gemeinde gilt das auch für uns. Also, dieser Mitbewohner will uns persönlich und als Gemeinde verändern, Jesus ähnlicher machen, wenn wir es zulassen und ihm den Raum geben, der eben gebührt. Genau, also dieses Wort Tempel erinnert mich nur noch mal ein kurzer Einschub an eine Zeit, da war ich so 10, glaube ich, oder ein bisschen jünger, da wurde dieses Haus hier gebaut. Und da waren viele Brüder, handwerklich begabte Brüder, die sich hier eingebracht haben. Und dann ging das, sind dann die Eltern oder mein Vater in dem Fall abends oder am Wochenende, hieß es, ich fahre jetzt raus zum Tempel, um zu arbeiten. Ja, das hat er eher ironisch gemeint, nehme ich mal an, aber in Wirklichkeit, ja, hat er tatsächlich am Tempel Gottes mitgebaut. Anders zu verstehen, das ist jetzt hier kein in dem Sinn sakraler Bau, wie andere Religionsgemeinschaften das pflegen. Aber durch unser Hiersein entsteht dieser Tempel Gottes. So, und jetzt habe ich mir gedacht, ob wir da vielleicht passend dazu noch mal ein kurzes Lied singen können. Das kennen wir alle, Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Ich spiele es mit der Gitarre, Nummer 393. Ja, lieber Herr, hab du Dank, dass wir uns deine Kinder nennen dürfen, dass wir Gewissheit haben. Du hast uns so sehr geliebt, dass du ja für unsere Schuld gestorben bist, hast unsere Schuld mitgenommen am Kreuz und hast uns Erlösung geschenkt durch deine Auferstehung. Und wir dürfen dankbar sein, dass dieses Opfer einmalig sein musste und dass wir dazu nichts hinzutun müssen. Wir dürfen dankbar sein, dass ja, du den Weg freigemacht hast zum Vater im Himmel, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dem Vater im Himmel, dass wir ihm alles bringen dürfen, was uns bewegt und dass ja, du uns deinen Geist geschickt hast, damit wir ja, vorankommen, lernen, dich erfahren können, Herr, wie du bist und dass wir ja, damit jemand haben, der uns durch unseren Alltag, durch alle Höhen und Tiefen führt. Herr, schenk doch, dass wir deinem Geist Raum geben in uns und dass wir uns bewusst sind über diese, ja, dieses wertvolle Geschenk. Und dass wir dadurch einmal dir ähnlicher werden, aber auch das Abstrahlen deiner Herrlichkeit und so zum Zeugnis werden dürfen für dich. Amen.